Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Steuerrecht des Finanzgerichts Münster. Heute habe ich gleich zwei Gäste bei mir, und zwar einerseits Dr. Andreas Franzmann aus dem 7. Senat und Dr. Philipp Böwing-Schmalenbrock aus dem 4. Senat. Hallo, ihr beiden.
Hallo, Hans.
Ja, hallo, Hans.
Ja, heute haben wir ein Thema, was in aller Munde ist. Ich war Anfang des Monats auch noch beim Steuerberaterkongress in Hamburg. Da hat der Präsident des BfH das auch zum Grußwortthema gemacht. Und zwar geht es um das besondere elektronische Steuerberaterpostfach, das sogenannte BEST. Andreas, ihr hattet da jüngst eine Entscheidung in eurem Senat. Kannst du vielleicht zunächst mal was zum Hintergrund zum BEST sagen?
Ja, mache ich gerne. Das BEST ist sicherlich vor dem Hintergrund der Digitalisierung zu sehen. Wie in der gesamten Gesellschaft schreitet ja die Digitalisierung auch in der Justiz immer weiter voran. Hier beim Finanzgericht Münster führen wir ja seit Oktober 2019 in allen Verfahren elektronische Gerichtsakten. Allerdings ist es so, dass die Kommunikation mit den Beteiligten relativ häufig noch über Telefax oder Briefpost erfolgte. Das hat der Gesetzgeber dann in den Blick genommen, um auch hier wirklich den elektronischen Rechtsverkehr zu verwirklichen, und hat deswegen eine Pflicht geschaffen, mit den Gerichten eben elektronisch zu kommunizieren. Das ist die Vorschrift § 52d der Finanzgerichtsordnung, die vom persönlichen Anwendungsbereich unterscheidet. Wir haben einerseits die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die nach dem Satz 1 generell ab dem 01.01.2022 zur aktiven Nutzungspflicht, zur aktiven Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs verpflichtet sind. Und auf der anderen Seite die Steuerberaterinnen und Steuerberater, die unter Satz 2 der Vorschrift fallen. Diese Vorschrift greift dann, wenn einer Person ein sicherer Übermittlungsweg zur Verfügung steht. Wann steht einem Steuerberater, einer Steuerberaterin ein sicherer Übermittlungsweg zur Verfügung? Nämlich dann, wenn diese sogenannte BEST eben eingerichtet ist. Das ist eben hier die Frage, wann dann hier in diesen Fällen die aktive Nutzungspflicht eben eingreift. Die Frage ist von großer praktischer Bedeutung, weil eben ein Verstoß gegen die aktive Nutzungspflicht zur Formunwirksamkeit von Prozesserklärungen und auch insbesondere Klagen führt.
Ja, also zunächst mal, dass das BEST da jetzt geschaffen wird, das ist natürlich für alle sinnvoll. Das bezweckt die Beförderung des elektronischen Rechtsverkehrs und vermeidet letztlich auch Medienbrüche. Dann muss also bei Gericht letztlich nicht mehr gescannt werden, was dann per Fax oder per Briefpost eingeht, sondern es ist elektronisch direkt da und kann in den elektronischen Akten benutzt werden. Aber ab wann besteht denn jetzt konkret die Pflicht, das BEST zu nutzen für Steuerberater?
Ja, das wird man wohl im Moment noch für rechtlich unklar halten müssen. Hintergrund, würde ich sagen, ist zum einen die Pflicht der Bundessteuerberaterkammer, zum 01.01.2023 das BEST einzurichten. Tatsächlich ist es allerdings so gewesen, dass das allgemeine Rollout, also die Versendung der Registrierungsbriefe, erst im Wesentlichen im ersten Quartal 2023 angefangen hat, sodass den einzelnen Steuerberaterinnen und Steuerberatern und auch den Berufsausübungsgesellschaften die Registrierungsbriefe für das BEST automatisch jedenfalls nicht zum 01.01.2023 vorgelegen haben. Jetzt muss man wissen, dass es auf eigene Initiative der Berufsträger noch die Möglichkeit gegeben hat, die Registrierungsbriefe vorzeitig anzufordern. Das ist das, was landläufig als sogenanntes Fastlane-Verfahren bezeichnet wird. Aber vor diesen Koordinaten ist die Frage nicht ohne weiteres zu beantworten, wann das BEST im Sinne von § 52d Satz 2 tatsächlich im Rechtssinn zur Verfügung gestanden hat. Da kommen also verschiedene Zeitpunkte in Frage.
Andreas, du hattest als Berichterstatter jüngst einen Fall, da musstet ihr Farbe bekennen im 7. Senat. Willst du uns mal kurz den Sachverhalt schildern?
Ja, der Sachverhalt ist relativ schnell geschildert. Ein Steuerberater hat im Januar 2023 per Telefax eine Klage eingereicht. Ihm sind die Registrierungsunterlagen von der Bundessteuerberaterkammer allerdings erst im Februar, also einen Monat später, tatsächlich übersandt worden. Wir mussten daher darüber entscheiden, ob diese im Januar 2023 mittels Telefax erhobene Klage formwirksam erhoben worden ist.
Also kann man mal sagen, tatsächlich hatte er das BEST jedenfalls zum Zeitpunkt der Klageerhebung im Januar noch nicht. Wie habt ihr dann entschieden?
Ja, wir haben entschieden, dass die aktive Nutzungspflicht erst dann beginnt, wenn dem betroffenen Steuerberater, der betroffenen Steuerberaterin die Registrierungsunterlagen tatsächlich erst vorliegen, also von der Bundessteuerberaterkammer übersandt worden sind. Und das auch aus der Möglichkeit, eben einen sogenannten Fastlane-Antrag zu stellen, also die vorzeitige Übersendung der Unterlagen zu erwirken, nicht zu einer, zu einem früheren Beginn dieser aktiven Nutzungspflicht führt. Mit der Folge in dem konkreten Fall, dass die im Januar 2023 mittels Telefax erhobene Klage eben formwirksam erhoben worden ist.
Was waren da für euch die maßgeblichen Entscheidungskriterien?
Ja, wir haben zum einen auf den Wortlaut der Vorschrift abgestellt, 52d Satz 1, wie gesagt, gilt für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, regelt generell den Beginn ab dem 01.01.2022, wohingegen der Satz 2 für Steuerberaterinnen und Steuerberater eben die Nutzungspflicht vorsieht, sobald eben dieser sichere Übermittlungsweg zur Verfügung steht. Diese Formulierung, der Wortlaut, spricht aus unserer Sicht durchaus für eine personenbezogene Betrachtungsweise, also gegen eine generalisierende Betrachtungsweise. Dann auch der Gesetzeszweck, der eben darin besteht, den elektronischen Rechtsverkehr zwar zu verwirklichen, andererseits aber auch eben für den einzelnen Berufsträger die Möglichkeit dazu bestehen muss. Wir haben dann differenziert, dass eben die Bundessteuerberaterkammer ja als Hoheitsträger verpflichtet ist, die Infrastruktur dafür zur Verfügung zu stellen und eine etwaige zeitliche Verzögerung den einzelnen Berufsträgern nicht zuzurechnen ist und deswegen das ihnen auch nicht zur Last fallen kann, wenn dann eben die Unterlagen erst im Laufe des ersten Quartals zugehen. Dann haben wir sicherlich auch den Anspruch, den grundrechtlichen Anspruch auf effektiven Rechtsschutz in den Blick genommen. Haben auch ein Stück weit auf die Gesetzeshistorie abgestellt. Wir meinen, dass man auch aus den Gesetzesunterlagen ersehen kann, dass auch der Gesetzgeber nicht davon ausgegangen ist, dass wirklich ab dem 01.01.2023 die aktive Nutzungspflicht schon zwingend begonnen hat. Und schließlich nochmal zu dem sogenannten Fastlane-Verfahren. Auch dort findet sich im Gesetz jedenfalls keiner Anknüpfungspunkt dafür, dass die Berufsträger eben verpflichtet sind, einen solchen Antrag zu stellen.
Ja, das ist für mich sehr gut nachvollziehbar. Habt ihr die Revision zugelassen?
Ja, wir haben die Revision zugelassen. Das Finanzamt hat allerdings davon bislang keinen Gebrauch gemacht.
Läuft denn noch die Frist? Also kann das noch kommen?
Wenn sie beim BfH eingelegt worden ist, müssen wir ja noch nicht zwingend davon Kenntnis haben. Also mir ist es bislang nicht bekannt, ob es eventuell doch noch eingelegt worden ist.
Hat denn der BfH in anderen Entscheidungen da jetzt schon Farbe bekannt und sich dazu geäußert?
Ja, in der Tat. Der 11. BfH-Senat hat sich im einer Entscheidung vom 28. April 2023 geäußert, und zwar zum Aktenzeichen römisch 11 B101 aus 22, und hat eine unterschiedslose Anwendung zum 01.01.2023 vertreten, und zwar ohne Rücksicht auf den Zugang der Registrierungsbriefe. Das, würde ich sagen, ist die erste Kernaussage. Die zweite Kernaussage, die man für die Praxis berücksichtigen muss, ist, dass die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, also die Fristwahrung durch äußere Hindernisse, nur unter Berücksichtigung des sogenannten Fastlane-Verfahrens vorgenommen werden kann. Und das dürfte in der Praxis doch zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Vielleicht noch ein Hinweis für die Praxis und auch für betroffene Steuerberaterinnen und Steuerberater in dem Zusammenhang. Die Begründung des 11. Senates, das darf man vielleicht mit aller gebotenen Vorsicht sagen, ist doch recht apodiktisch, und die Entscheidung stützt sich im Wesentlichen auf ein obiter dictum aus einer früheren BfH-Entscheidung des 11. Senates. Explizite Erörterungen der abweichenden Auffassungen, wie etwa eure Entscheidung, Andreas, im 7. Senat, aber auch die Entscheidung des Hessischen Finanzgerichts vom 21.03.2023 zum Aktenzeichen 10V 67 aus 23 finden sich in der BfH-Entscheidung nicht.
Ist denn die Frage dann jetzt nicht abschließend höchstrichterlich geklärt?
Ja, höchstrichterlich geklärt ist sie einstweilen. Ob das abschließend ist, da würde ich jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt erstmal noch ein Fragezeichen dran machen. Ich denke, da muss man zwei Aspekte unterscheiden. In inhaltlicher Hinsicht würde ich sagen, gibt es durchaus fundiert begründete Kritik an der Entscheidung des BfH. Im Sinne des BfH hatte vorher bereits entschieden, das Finanzgericht aus Niedersachsen am 20. März 2023, das war dort der 7. Senat, das ist 7K 183 aus 22. Allerdings wird man sagen müssen, dass der Standpunkt des BfH nach wie vor kontrovers ist, und auch das niedersächsische Finanzgericht selbst hat jüngst noch anders entschieden. Und zwar in einer Entscheidung vom 12. Mai 2023 zum Aktenzeichen 9K10 aus 23 hat der dortige 9. Senat noch einen neuen Standpunkt in die Diskussion gebracht. Der Senat verficht nämlich dort die Auffassung, dass der Beginn der Nutzungspflicht erst dann eintritt, wenn das allgemeine Rollout, also der Abschluss der Versendung der Registrierungsbriefe an sämtliche Adressaten abgeschlossen ist und infolgedessen also ein einheitlicher Beginn, aber zu einem späteren Zeitpunkt als vom BfH angenommen, zugrunde zu legen ist. Diese Entscheidung ist derzeit beim 10. Senat in der Revision anhängig. Den zweiten Aspekt, den man dabei berücksichtigen muss, das ist wohl ein verfahrensrechtlicher. Und zwar ist es so, dass die Finanzgerichte nicht an die Entscheidung des BfH gebunden sind. Selbstverständlich aber die Pflicht besteht, bei Abweichungen Rechtsmittel zuzulassen, soweit es möglich ist. Und insofern dann auch wieder dem BfH die Gelegenheit zu geben, über die Sache dann zu entscheiden. Der BfH selbst kann selbstverständlich seine Auffassung auch noch ändern und gegebenenfalls den abweichenden Argumenten Raum geben. Das ist allerdings vor dem Hintergrund der Entscheidung des 11. Senats nunmehr für die anderen Senate eingeschränkt. Eine eigene Abweichungskompetenz haben die anderen BfH-Senate, so wie ich das einschätze, derzeit nicht. Denn wenn ein BfH-Senat von einer Rechtsprechung eines anderen BfH-Senates abweichen möchte, dann sieht § 11 der Finanzgerichtsordnung vor, dass hierzu der große Senat angerufen werden muss. Und insofern wird man abwarten müssen, ob es hierzu kommen wird. Fakt ist jedenfalls, dass die erste BfH-Entscheidung des 11. Senates ein ganz erhebliches Gewicht für die Praxis hat und haben wird und die weitere Entwicklung aber abzuwarten bleiben wird.
Ja, dann danke ich euch beiden für den Podcast. Das war es dann diesmal auch schon fast wieder. Die Entscheidung des 7. Senates ist über unsere Homepage unter dem Aktenzeichen 7K86 aus 23 abrufbar. Insgesamt wird man sagen müssen, dass die Steuerberater, die das also bis heute noch nicht gemacht haben, sich da zu registrieren, das dringend nachholen sollen. Denn ich habe auch diese Woche wieder einen Eingang gehabt, wo dann ein Steuerberater per Fax klagt. Also jetzt wird es also nun wirklich schwierig, um das mal so zu sagen. Ja, dann danke ich Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.